Lisa sitzt im Gottesdienst. Sie hört gerade einer Predigt zu. Gott liebt dich, sagt der Prediger. Gott liebt dich bedingungslos. Er hat dich wunderbar erschaffen. Du darfst dich so annehmen, wie du bist. Lisas Gedanken schweifen ab. Sie ist christlich aufgewachsen. Die Sätze kennt sie. Sie glaubt sie. Irgendwie. Wenn da nicht dieses Aber wäre. Die Selbstzweifel, die abends im Bett wie Nebelfaden aufziehen. Was kann ich schon? Da ist diese innere kritische Stimme, die flüstert und manchmal auch schreit. Du bist nicht so hübsch wie die, nicht so künstlerisch begabt wie jene. Du musst schon deine guten Seiten zeigen, damit man dich mag. In den Momenten fühlt sie keine bedingungslose Liebe. Gott scheint fern. Und wenn sie dann am Morgen in den Spiegel schaut, taucht diese Stimme wieder auf und zählt ihr all ihre Schwächen und Fehler auf. Lisa nickt. Ja, die Stimme hat wohl recht. Peter schüttelt den Kopf. Diese Ich-Bezogenheit mancher Menschen geht ihm wahnsinnig auf die Nerven. Ständig fragen sie sich, wie geht es mir? Wie fühle ich mich? Was brauche ich? Und dabei sind doch die ganz anderen Themen wirklich relevant und wichtig. Geht es nicht vielmehr darum, die wahre Not von den Menschen zu begegnen und zu erkennen? Sich einzusetzen für sie? Mal wegzuschauen von sich und echte christliche Nächstenliebe zu praktizieren? Ist es nicht das, was Jesus vorlebt? Yvonne ist traurig. Zu oft hat sie ihre Kinder heute genervt angeschrien. Sie ist an ihren Grenzen. Was ist sie nur für eine schlechte Mutter? Diese unliebsamen Eigenschaften von ihr, die würde sie am liebsten ablegen. Beim Kaffee mit ihrer Freundin lässt sie sich lieber nichts anmerken. Ihre Freundin scheint so richtig in der Mutterrolle aufzugehen. Das würde sie sicher verurteilen. Und darum geht sie auf die Frage, wie es ihr denn geht, gar nicht so richtig ein, sondern ist froh, als ihr Jüngster um ihre Aufmerksamkeit bettelt und sie so dieser Frage ausweichen kann. Tim muss schwer schlucken. Es ist Mittag und er checkt mal wieder sein Insta. Er mag es sich fast nicht eingestehen, aber ein großer Klumpen Neid bildet sich in seinem Bauch. Wenn Julian diese Bilder von seiner Reise postet, mit dem perfekten Körper, alles muskulös und durchtrainiert, wie er mutig und gekonnt irgendwelche Klippensprünge wagt, alles sieht so perfekt aus bei Julian. Er schüttelt den Kopf und gönnt sich einen großen Schluck Bier. Und eine letzte Geschichte mute ich euch noch zu. Von Marika. Marika redet mit ihrer Freundin. Sie reden über Tanja. Was sollen sie ihr für einen guten christlichen Rat geben? Ja, es stimmt. Gott liebt auch Tanja, bedingungslos. Aber lässt sie das nicht bequem werden? Ja, okay. Tanja hatte es nicht leicht in ihrer Kindheit. Aber vielleicht sollte sie das mal angehen, mal verarbeiten. Sie muss doch ihr Leben in den Griff bekommen. Gott will das doch auch, oder nicht? Manchmal, da muss man im Leben doch auch was leisten. Diese bedingungslose Liebe darf doch kein Freipass sein, sich so zu verhalten, wie es eben einem gerade passt. Ist es nicht sogar ihre Verantwortung als Freunde, Tanja da einen liebgemeinten Tritt in den Arsch zu verpassen? Ja, ich habe euch da mit den Geschichten jetzt gerade eine ganze Lastwagenladung voll Spannungsfelder, Person, Persönlichkeitsspannungsfelder vor die Füße geschüttet. Und ja, es sind mega Klischee-Geschichten. Ich habe übertrieben und ich habe untertrieben und ich habe zum Teil so Klassiker genommen. Und es sind erfundene Geschichten. Aber irgendwie auch nicht, weil so Geschichten schreibt das Leben. Solche Spannungsfelder, wo ich versucht habe, mit diesen Geschichten deutlich zu machen, die sind real und ich glaube, wir alle kennen die irgendwie, vielleicht auf ein bisschen eine andere Art. Wir alle spüren diese Spannungen. Ich finde es ziemlich komplex, das Thema Person, Persönlichkeit, weil da fällt so viel rein. Ich habe mal Spannungen aufgeschrieben, wo ich selber kenne, zum Beispiel die, wie Gott mich sieht, was in der Bibel drüber steht, wer ich bin und in Spannung zu dem, wie ich mich selber fühle und wie ich mich sehe. Oder eben diese bedingungslose Annahme von Gott über meinem Leben und dann aber diese innere kritische Stimme, die Selbstzweifel, das Gefühl, ich muss doch was leisten für die Liebe, ich muss doch eine gute Ehefrau sein, eine gute Mutter, ein guter Christ, eine gute Freundin. Da ist auch diese Unvollkommenheit von uns Menschen versus dem Wunsch nach Perfektion oder auch der Forderung von der Welt, dass wir perfekt sind, dass wir uns immer selber noch optimieren, dass wir uns selber verbessern, so dass wir dann manchmal ganz schnell Masken aufsetzen und irgendwas überspielen und ein Theater spielen. Da ist dieses Spannungsfeld, mich so anzunehmen, wie ich bin und gleichzeitig mich meiner annehmen, an meinen negativen Eigenschaften arbeiten, mich nicht gehen lassen, fürsorglich sein für mich. Und dann ist dieses Spannungsfeld, dass ich mich meiner annehme, fürsorglich bin mit mir, aber nicht ständig nur auf mich schaue, sondern auch auf Gott und auf meinen Nächsten. Und wo geht's drum, einfach auch mal Verantwortung für sich zu übernehmen und für sein Handeln? Wo müssen wir das vielleicht auch? Wo nutzen wir diese bedingungslose Annahme vielleicht, ich drück's jetzt mal extrem aus, auch als Entschuldigung, dass wir bequem werden, dass wir eben die Verantwortung für uns nicht übernehmen, für die Sachen in uns, wo wir halt lieber wegschauen wie hinschauen? Ich bin sicher, ich habe noch nicht mal alle Spannungsfelder aufgeschrieben. Vielleicht kommen euch noch ganz andere in Sinn. Ich möchte euch mal einladen, kurz zu überlegen, kurz innezuhalten, wo stehst du in diesem Spannungsfeld? Welche Spannungsfelder kennst du von dir? Wo haben diese erfundenen Geschichten vielleicht so Ansätze gegeben, die du auch kennst? Oder wo hast du eine Überzeugung von dir und es spannt immer, wenn jemand anders eine andere Überzeugung hat? So Spannungen sind ziemlich schwierig auszuhalten. Man fragt sich, welche Seite ist die richtige oder wo ist die Antwort? Wie können wir die Spannung auflösen? Hat Gott eine Antwort drauf? Hat er eine Lösung drauf? Und ich glaube, ja, Gott hat eine Antwort drauf. Ich glaube nicht, dass er zu dem Thema schweigt. Und ich möchte euch so drei biblische, christliche, wie auch immer man das nennen möchte, Ansätze mit euch andenken, die vielleicht so Antworten sein können auf dieses Spannungsfeld, auf diese Schwierigkeiten, wo wir haben. Es ist einfach so ein Riesenthema, so ein komplexes Thema. Ich kann mit euch diese Ansätze andenken, aber nicht so jedes einzelne noch in die Tiefe vertiefen. Aber ich mache euch Mut, wenn euch da was anspricht, nehmt es dann nachher mit und denkt weiter. Ich habe schon viel drüber nachgedacht und ich habe das Gefühl, für mich verheben sie auch noch, wenn man weiterdenkt und wenn man sie in die Tiefe nimmt. Punkt 1 ist ein Magnet. Im Spannungsfeld könnte man wie sagen, es wirken ja wie so gegenseitige Kräfte aufeinander, wie so Magneten. Und die Kräfte von Magneten kann man ausheben, wenn man ein viel, viel stärkeres Magnetfeld wieder zunimmt oder drüber legt. Weil dieses stärkere Magnetfeld entmagnetisiert, glaub so, die anderen Magneten. Und zudem möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen. Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn Jesus sagt, damit ist alles gesagt, ich weiß nicht, da muss dieser Text so unfassbar viel Tiefe haben. Und darum möchte ich da gern genauer hinschauen. Ich habe den Eindruck, dass Jesus damit ein neues Spannungsfeld eröffnet. Und eben es gibt nicht so eine einfache Lösung auf unser Spannungsfeld, aber ich glaube, mit diesem Spannungsfeld ist das wie mit so einem riesigen starken Magnet, wo vielleicht ein Teil von unseren Spannungen auflösen kann. Das ist ein göttliches Spannungsfeld. Das ist so viel stärker als unsere Spannungen. Die Liebe zu Gott, zu den Mitmenschen und zu mir selber. Es steht da nicht, lieb Gott, Punkt und fertig. Es steht auch nicht, praktiziere Nächstenliebe, Punkt. Oder lieb dich selbst, nimm dich deiner an, Punkt. Es stehen alle drei und alle drei sind gleich wichtig. Und dieses Spannungsfeld, das gibt uns Leitplanken in der Frage, wie wir umgehen sollen mit dem Spannungsfeld Person, Persönlichkeit. Zum Beispiel gibt's uns die Frage nach der Ausgeglichenheit. Bewege ich mich irgendwo in einem Extrem? Kämpfe ich irgendwo gegen eine oder zwei Kräfte an? Geht's zum Beispiel viel zu sehr um mich? Drehe ich um mich und um mich die ganze Zeit, um meine Person? Geht's darum, dass ich mich optimiere, meinen Weg zur Perfektion finde, meine Wünsche und Träume allein zählen? Oder aber vergeistliche ich alles? Verpasse ich es vielleicht, die Verantwortung für mich und mein alltägliches Leben zu übernehmen vor lauter Gottesdienst und Bibellesen und Visionen und Prophetien? Die Personen in der Bibel haben sich zum einen auch dadurch ausgezeichnet, dass sie alltagstauglich waren. Gott hat durch sie gewirkt und ist ihnen begegnet im Alltag, in ihrem Beruf. Sie alle waren alltagstauglich. Sie haben die Verantwortung übernommen für sich und ihre Mitmenschen. Und ich kann mich vielleicht fragen, bin ich am Vergeistlichen? Vergesse ich mich und den anderen vor lauter Gott? Oder bin ich zu extrem auf der anderen Seite und opfere mich total auf, vergesse mich und übernehme keine Verantwortung für mich, weil der andere ja viel wichtiger ist als ich? Stelle ich die Nöte und Wünsche von den anderen über meinen? Und ich glaube, diese Kräfte, diese drei Punkte, wo ziehen und wo um eine Ausgeglichenheit kämpfen, ich glaube, das ist gewollt und das ist sogar förderlich für uns. Eine Ausgeglichenheit in dem Spannungsfeld tut uns gut und ist göttlich und förderlich. Und es ist gut, dass wenn wir in die eine Richtung rutschen, dass es dann an den anderen zwei Seiten zieht. Es ist gut, uns immer wieder die Frage zu stellen, wo stehe ich, wo bin ich da vielleicht irgendein Punkt am Vernachlässigen. Und es geht um Liebe. Im Vers steht Liebe. Lieb Gott, lieb dich, lieb deinen Nächsten. Liebe ist im Zentrum. Und was ist das Wesen von der Liebe? Liebe ist wahr. Liebe setzt frei. Liebe vergibt. Liebe ist Wahrheit. Liebe ist nicht einfach nur Harmonie und rosarot. Liebe ist Leidenschaft. Liebe ist Streit und Auseinandersetzung. Liebe ist wunderschön und Liebe ist schwer. Und Liebe ist auch Verantwortung. Also mich selber lieben heißt auch Verantwortung für mich zu übernehmen, ehrlich zu sein zu mir, fürsorglich sein zu mir. Und das kann heißen, dass es manchmal bedeutet, eine Wunde zu verarzten, wo im ersten Moment ziemlich wehtun kann. Gott lieben heißt auch, verantwortungsvoll mit der Beziehung zu ihm umzugehen. Ebenso wie mit meinen Mitmenschen. Also gibt uns dieses Spannungsfeld auch die Leitplanke, indem wir uns immer wieder fragen, führe ich einen verantwortungsvollen Umgang? Weil ich glaube, diese bedingungslose Liebe, die darf nicht zur Rechtfertigung werden für Lieblosigkeit. Und es klingt jetzt vielleicht so krass, dass man denkt, ach, na eh nicht, Thema ist bei mir nicht so, aber das fängt schon ganz im Kleinen an. Also ich kenne das von mir, ich bin manchmal ziemlich lieblos mit mir selber. Ich kann auch lieblos sein zu meinen Mitmenschen. Manchmal bin ich ziemlich gut, mich vor der Verantwortung mir gegenüber zu drücken. Und dann hilft's mir, wenn ich mich daran erinnere, dass Liebe ja heißt, es geht um Wahrheit und um Gnade. Dass Liebe echt ist und dass Liebe nicht beschönigt, sondern dass Liebe annimmt. Und dass ich da diese Ausgeglichenheit suchen darf. Gnade und Annahme dürfen nicht zur Rechtfertigung werden, dass ich lieblos bin mit mir oder mit meinem Nächsten. Und ebenso darf die Liebe zu meinem Nächsten, die Nächstenliebe, nicht eine Rechtfertigung sein, dass ich lieblos bin zu mir und völlig meine Grenzen missachte. Alles drei ist gleich wichtig. Kommen wir zum Punkt 2. Ich habe das mal so Medizin oder Hilfsmittelchen genannt, so für als Strategien für den Umgang mit dem Spannungsfeld. Ich habe gesagt, wir haben die Verantwortung für uns. Und ich habe so ein Zitat gefunden, leider habe ich nicht mehr rausfinden können, von wem das ist, also was die Quelle ist, aber ich finde es sehr inspirierend. Da steht, Evangelium zu leben bedeutet auch, es selbst zu erfahren und sich so zu verhalten. Dass wir Christen sind, ist kein Alibi. Wir können nicht einfach ein Häkchen setzen, so, ich habe die frohe Botschaft erhalten, check. Es geht nicht darum, dass wir das Evangelium haben, sondern es geht darum, dass wir es erfahren dürfen und dass wir es erleben dürfen. Dass wir selber erfahren dürfen, dass wir geliebt sind. Dass wir Heilung erfahren dürfen, dass wir frei werden dürfen. Dass wir Vergebung erhalten können. Dass wir erfahren dürfen, wie es ist, an der Quelle vom Leben zu sein. Und das sind alles so unglaublich heilende und starke Arzneimittel, wo wir da haben. Das Evangelium, oder? Ich könnte euch jetzt die Bibel vorlesen. Mache ich nicht. Ich habe mal so ein paar Ausschnitte rausgenommen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, steht in der Bibel. Oder die Wahrheit wird euch frei machen. Und der Friede Gottes wird eure Herzen und Sinne bewahren. Es steht auch, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Oder wie euch Gott vergeben hat in Jesus Christus. Das sind alles Sachen, wo Gott uns zuspricht, wo wir erleben dürfen. Und es ist sein Wunsch für uns, nicht nur für den Nächsten, nicht nur für den, der noch nicht bekehrt ist, was auch immer das heißt. Er spricht es uns zu, dir und mir. Und er will, dass wir uns entfalten dürfen und dass wir diese Schutzmechanismen, wo wir angeeignet haben, aus gutem Grund, weil wir Schutz gebraucht haben, aber vielleicht werden die dann irgendwann auch eng im Leben und sie engen uns ein und er möchte, dass wir die ablegen dürfen. Dass wir nicht aus Angst Entscheidungen treffen, sondern aus einem Frieden raus. Dass wir uns selber vergeben dürfen und dass wir fühlen dürfen, wie es ist, geliebt zu sein. Und ich glaube, das ist was, wo nicht auf Knopfdruck geht. Und es hilft auch nicht, wenn man das einmal gelesen hat. Und wenn man das als logisch empfindet. Ich glaube, das ist ein Prozess. Das ist ein Weg. Und das hat mit mir persönlich zu tun. Ich glaube, in dem Moment beginnt die Auseinandersetzung mit mir. Dass ich dann vielleicht mal frage, ja, Wieso kann ich die Liebe von Gott nicht spüren? Wieso kann ich sie vielleicht nicht zulassen? Wo bin ich da vielleicht so verletzt worden, dass ich da einen Schutz habe? Und wisst ihr, was wir da aus der Bibel oder aus diesen Kulturen damals lernen können, ist, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Das war niemand. Niemand in der Bibel war perfekt. Sie alle waren auf dem Weg. Aber sie waren es nicht alleine. Im Hiob seine Freunde sind etliche Tage mit ihm in der Asche gesessen. Jeder kämpft irgendwo und jeder kennt sie, diese Masken, wo man sich aufsetzt. Jeder kennt diese Spannungen in dem Spannungsfeld. Und wir dürfen Hilfe annehmen auf diesem Weg und in diesem Prozess. Wir dürfen unseren Stolz oder unsere Scham ablegen und lernen, auch mal um Hilfe zu bitten, weil wir alles Menschen sind. Du und ich, wir alle kennen diese Themen. Wir alle sind auf dem Weg. Und ich habe euch noch ein drittes Hilfsmittel. Und zwar ist das ein Perspektivenwechsel. Und der Perspektivwechsel hilft auch zum Unterscheiden, hey, in welchem Spannungsfeld bewege ich mich gerade? Eben in diesem, ich nenne es jetzt mal weltlichen Spannungsfeld oder in diesem göttlichen. Es kann uns helfen zu unterscheiden. Es geht nämlich darum, zu schauen, durch welche Brille schaue ich. Schaue ich durch die Brille, wo gefärbt ist mit dem Verb sein, und werten, sein und werten, ist das im Fokus? Oder durch die Brille, wo leisten und tun und machen und haben und Besitz im Fokus ist? Ich glaube, Gott geht's drum, dass wir sind. Drum spricht er uns die bedingungslose Annahme zu, weil wir dürfen einfach sein. Und Gott geht's auch drum, dass wir werden dürfen, dass wir frei werden dürfen. Also können wir uns fragen, fühlt sich's nach einem natürlichen Wachstumsprozess an? Also wie aus einem Samen eine Pflanze wird oder eine Blume, wo aufgeht, fühlt sich das an wie ein natürlicher Wachstumsprozess, wo ich gerade drin stehe? Oder fühlt sich's an wie Zwang, wie Druck, wie als ob jemand an mir zieht? Wir können uns auch fragen, hey, was ist die Basis im Moment von meiner Überlegung und von meinen Schritten? Ist die Basis die bedingungslose Liebe, dass ich geliebt bin? Oder ist die Basis meine Mangelhaftigkeit und meine Kritik an mir? Aus was für einem Grund mache ich den nächsten Schritt? Sehe ich die frohe Botschaft, das Evangelium, als etwas an, wo ich habe? So, Haken dahinter, ich habe das, ich muss nicht weiter mit mir auseinandersetzen. Oder steckt in dieser Botschaft im Evangelium etwas drin, wo ich bin und wo ich werden darf, immer mehr? Dass ich geliebt bin von Gott, wie ich bin, bedingungslos, dass diese Annahme über meinem Leben steht, dass ich geliebt sein darf. Aus dem heraus muss ich nichts machen, aber ich darf. Und das bedeutet auch nicht Stillstand, sondern Prozess, weil wir dürfen werden, immer mehr, frei werden, geliebt werden. Da ist wie ein kleiner, aber feiner Unterschied zwischen, ist das Verb sein im Mittelpunkt oder geht's mehr um Besitz und um Leisten und Tun? Ich komme langsam zum Schluss und eben, wie ich euch schon gesagt habe, wir haben diese Ansätze jetzt wie nur so angedacht, so oberflächlich. Und ich mache euch Mut, wenn euch das irgendwie angesprochen hat, wenn ihr das kennt als Thema von euch, dann nehmt es mit. Wenn euch da irgendwas angesprochen habt, denkt es weiter. Und mit dieser Zusprache von Gott, wo sagt, hey, ich bin Liebe und alles ist in der Liebe. Wir alle sind in der Liebe, du und ich, und all unsere Fragen und all unsere Spannungen und all unsere Zweifel und unsere Selbstkritik, alles ist einfach umhüllt von Liebe und in dem dürfen wir einfach sein. Und alles, was wird, darf ein natürlicher Wachstumsprozess sein und muss nicht unter Zwang und Druck erfolgen. Amen.